NDR Info. Nachtclub.
So bei mir im Studio in der zweiten Stunde sind Rachel Davis und Thomas Fischer von der Band Aspen and the Witch. Und es gibt ein neues Album, Nowhere, das im November erschienen ist. Und die kommen beide gleich zu Wort. Erstmal Musik von diesem neuen Album, und zwar A Desire for Light. Das war A Desire for Light von Aspen and the Witch. Von dem neuen Album Nowhere. Und bei mir in Studios sind, wie gesagt, Rachel and Thomas from the band. Hi, how are you doing?
Hi, very well, thanks.
Glad you can make it. I appreciate you coming down on the first day of the tour, which is always a rather stressful affair, isn't it?
Yeah, it can be. We managed to avoid traffic on the way here, so
right.
All good. Looking forward to the show.
But you seem quite relaxed and, yeah, well. I mean, because you're grown up now, aren't you, really? So I was thinking the last time we spoke was 2011.
Mm-hmm.
So you're officially mature and experienced now, aren't you? Is that how it feels?
Yeah, I definitely feel older, that's for sure. But yeah, we've been doing this for quite a while now. So, it feels quite definitely more relaxed, I think.
Right.
And a bit older.
Yeah, because you've been around the block a few times and so you know, just know how it works, how it functions.
Yeah, there was no middle ground. We went from having done this for about 3 years and then now we're doing it for 10 years. There was never anything in between.
Right, so to begin with, it seemed like really new, and then you got into deep water, and then it was fine.
Yeah, I don't know. It doesn't seem like 10 years to me.
Right, okay. Ja, die sind seit 10 Jahren dabei, und sie fühlen sich schon entspannter als früher, weil sie natürlich jetzt eine gewisse Erfahrung gesammelt haben, und sie wissen, wie alles funktioniert und wie der Ablauf ist, wenn zum Beispiel eine neue Tournee jetzt gerade anfängt, wie jetzt. Und deshalb sind sie natürlich, fühlen sich dann wohler quasi in ihrer Haut, also was so ihre Arbeit betrifft. Und Thomas meinte auch, dass am Anfang waren sie natürlich so jung und unsicher, und inzwischen nach 10 Jahren, sie haben das Gefühl, das ist einfach so, ja, es kommt ihnen nicht so vor wie 10 Jahre, aber es ist einfach so ihr Alltag, entspricht einfach ihr richtigem Leben. So, the new album, by your standards, I think, really, is almost like a pop album. I mean, it's short, 38 minutes.
Mm-hmm.
The songs are less than 11 minutes.
Yeah.
So, you know, we're not talking about Beach Boys and Beatles singles, are we?
But Not quite, no.
I mean, was it a conscious stance to have a shift of emphasis in that respect compared to the last album?
Yes. Yeah. Really, just because with Older Terrors, we felt that we'd fully explored these longer pieces that we were interested in writing at the same time, and at that time rather. And yeah, I think often what drives us to keep making albums is, I don't know, finding inspiration from new places and looking to explore different elements of the kind of music.
Yeah, and I think we wanted to maintain the heavier songwriting element, but do it in a more focused way with these songs rather than the longer sprawling ones that, as Thomas said, that we'd explored with the previous record. I also think when it comes to playing live, because we have been a band for 10 years, we've got obviously a lot of songs, and when it comes to deciding set lists, you know, that was even something that when we're playing live, you know, we can only really play one or two songs that are 15 minutes long.
Right.
You know?
Otherwise the show's over.
Yeah, exactly. Yeah. Two-song set.
It's curfew. You're halfway through the second song.
Yeah, done.
Yeah, we actually have had that on a few occasions where there's someone at the side of the stage suddenly going, this is the last song,
just
and it's
stop.
Like, this is going to be going on for quite a long time. Can't stop it.
Okay, so we now know how a band like Yes felt when they were trying to play Tales from Topographic
Ocean
in 1973. Can't even pronounce it, yeah. But, es war schon eine bewusste Entscheidung, dass das neue Album ein bisschen kurz und bündig ist für ihre Verhältnisse. Es ist nur 38 Minuten lang, die Songs sind deutlich kürzer als auf dem letzten Album, Older Terrors. Und das war schon eine bewusste Entscheidung, weil sie das Gefühl hatten beim letzten Mal, dass sie das schon so, sie hatten sich ausführlich mit längeren Kompositionen auseinandergesetzt. Und das war so, ja, ihr Projekt zu dem Zeitpunkt, und das haben sie so ausführlich dann erforscht. Und das Gefühl gehabt, dass sie jetzt wieder Neuland betreten wollten. Und die wollten einfach was Neues probieren. Und in diesem Fall haben sie zwar richtig kurz, in die Songs auch nicht, aber vergleichsweise dann schon, also nicht mehr 11 Minuten, sondern teilweise nur 7 und 6. Und sie haben das Gefühl, dass es jetzt, ja, sie haben das Wort fokussierter benutzt. Also ein bisschen unmittelbarer, also verbindlicher als das, was sie vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben. Und das ist ihre Motivation, im Prinzip immer was Neues zu probieren und irgendwie neue Ziele dann anzustreben. Und hat, also Thomas redet auch von neuen Orten. Und sie haben natürlich, wenn sie live spielen, das Problem jetzt, dass sie so viele Songs zur Auswahl haben. Sie haben jetzt 5 Alben gemacht. Das neue Album ist das 5. Werk. Und wenn die Songs zu lang sind, die sie spielen, also dann ist natürlich das Konzert vorbei. Also sie können natürlich nur begrenzt wirklich lange Kompositionen live umsetzen. Und deshalb ist es günstig für die Live-Show, wenn die Songs nicht zu lange, nicht zu ausgedehnt dann sind. You mentioned something about newer places. I mean, does that also apply to newer places in the sense of new inspiration from places you've been to visit as well? You just talked about newer places in terms of music. Does traveling actually and spending time in places affect the creative process, do you feel? Or is it okay just to sit in your cellar in Berlin and just write your songs there?
I think it definitely affects the way I approach songwriting. I feel so lucky to be able to spend a lot of time traveling with the band, even if, you know, most of the time is spent on motorways in the rain. But we've seen, yeah, we've been really, really lucky to see some such beautiful things along the road, and again to have that time where you have, you know, a lot, you have hours, you know, listening to music in the back of a van, looking out the window in lots of different countries, and where the geography changes. So I think I definitely find inspiration in that.
Yeah, because the impression I get also is that the kind of songs you write seem to have something about almost like paintings in a sense, almost like landscapes in a way, mm-hmm. you know, rather than being necessarily songs about social realism or relationships in a direct sense, but it seems like almost like a broader appreciation of, you know, of the world. Mm. You know what I'm saying?
Yeah. Well, although we write the music itself in a very small, nondescript room in a big kind of block, yeah. we always, and actually probably with this record more than the other ones, spend time listening to all the demos and fragments of stuff that we've been writing and discuss it while we're driving around in the van and stuff. So I think in that respect, it's certainly had an influence.
Yeah, definitely. And when you say about a painting, that's really nice to hear, because especially when it comes to writing the lyrics, it's something that I often think of to create something that's quite visual with the imagery. That's how I write often when I'm thinking of a scene, be it a landscape or a world that, you know, acts as metaphor for something else, or is, you know, literally a painting or a something I've seen. But so I think it's the visual side of things is a big influence.
Okay,
for me at least. Yeah.
Ja, ich habe den Eindruck, dass ihre Songs tatsächlich so von der Natur und von Landschaften vielleicht auf irgendeine Weise geprägt worden ist. Ihre Musik kommt mir so vor wie eine Darstellung von Landschaften, fast wie Malerei. Und das haben sie im Prinzip bestätigt. Sie sind natürlich viel auf Tour gewesen im Laufe der letzten 10 Jahre. Einerseits haben sie nur so viele Autobahnen gesehen und die fahren teilweise stundenlang durch die Gegend, wenn es regnet. Aber dennoch haben sie viel Gelegenheit, also faszinierende, interessante und schöne Orte zu sehen und wahrzunehmen. Und das hat auf jeden Fall ihr Songwriting beeinflusst. Und sie denken, dass es dann schon also so ein wichtiger Einfluss ist eigentlich, so das, was sie dann aufnehmen für Eindrücke, wenn sie unterwegs sind. Und Rachel sagt auch, dass wenn sie Texte schreibt, dann hat sie oft sogar Malerei unmittelbar im Kopf. Sie stellt sich so, sie versucht dann Dinge so umzusetzen, dass man sich das visuell wirklich vorstellen kann. Und sie verwendet viele Metapher, die tatsächlich dann bestimmte Bilder quasi dann ins Bewusstsein rufen sollen. Und es ist deshalb auch ganz wichtig, dass diese Atmosphäre in den Texten auch wirklich dann, also richtig dann zur Geltung kommt. Das ist schon ein wichtiger Bestandteil ihrer Musik. Es geht weniger darum um unmittelbare Botschaften und um Beziehungen oder sowas in der Art. So, the next song we're going to hear is the second track on the album, Dull Gret, which I think is an interesting song for me, because there's something really quite sparse about it, I think. Something very, very, very kind of direct. It almost sounds like a folk song to begin with to me, and then it develops in their own Esmond and the Witch fashion.
Yeah.
But it seemed to me, yeah, I'm not saying it's odd, but I mean, it's...
That's fine. That's often been said about us.
So you're used to being called odd.
Yeah, our songs are, yeah.
Your songs are odd anyway, so yeah. It's all relative, isn't it? You know? Even by your standards, maybe it's odd. I don't know.
Well, yeah, I think the record in general was intended to sound a bit more lush than it ended up doing. And somewhere along the way, it's ended up sounding a lot raw and harsher in places than, well, I'm speaking for myself anyway, than I anticipated. And yeah, that's true of Dalgret, I think.
Okay.
Yeah, it definitely has a raw, kind of ragged nature to it, or inevitably it ends that way.
Okay. By default, whatever.
Yeah, I think it's, yeah, we can't help ourselves. Just yeah.
Okay. Ja, dieses Stück Dalgret ist schon sehr karg und sparsam arrangiert und es hat schon eine besondere Atmosphäre, also schon ein bisschen skurril. Und Rachel meinte auch, man nennt die immer so ein bisschen so eigentümlich und skurril sowieso, das ist nichts Neues. Aber sogar für ihre Verhältnisse ist es ein bisschen was anderes. Und Thomas meinte auch, dass es eigentlich das Ziel war, eigentlich, dass das Album deutlich sanfter und eigentlich so verbindlicher rüberkommen sollte, also eigentlich so saftig, er hat sogar das Wort verwendet, aber meinte, das hat nicht wirklich funktioniert, also letztendlich in der Umsetzung war es tatsächlich so, dass der Sound ist deutlich rauer und karger als ursprünglich gedacht war, aber die können nichts dafür, das ist einfach so, wie es ist und es kommt, wie es kommt. Und während das Stück jetzt der Dalgret von dem neuen Album Nowhere von Esben and the Witch. So das war Nowhere, ein Stück von dem Nowhere-Album, Dalgret, Esben and the Witch und Rachel und Thomas sind immer noch bei mir im Studio. I mean, when you first started, like 10 years ago, it seemed to me, I got the impression we were kind of deliberately flirting with the mainstream. And then as time's gone on, you've distanced yourself from that more and more. I mean, was that a deliberate play? Did you not find it palatable, how you started off in that respect, or how did it pan out?
I don't know. We never really kind of set out to break into anything, really. So, especially not the mainstream. I definitely think, well, as Thomas mentioned earlier, when it comes to writing new songs and new music, we're always looking to do something new and different and challenge ourselves in that way. So we're not just recreating the same album. And I think, in the case of every album, we've tried something new and drawn to heavier types of music, where we're all listening to heavier kinds of music. And sometimes the music that I listen to that I consider to be quite melodic or harmonious or quite nice, other people think is quite intense or heavy. So I don't know.
It's all a question of perspective, isn't it?
Yeah, I think so. But also I definitely appreciate that from, you know, when we first started, we're quite a different prospect these days, both live and on record.
Well, because originally on the Matador label, weren't you?
That's right, yeah.
And so people expected garage punk, really. And so that wasn't a good fit, was it? And no, now you're on a metal label. So is that a good fit? I don't know. Have you just given up trying to think what's a good fit?
Well, I don't think we ever really considered that. It was more just like just see kind of keep doing what the three of us want to do, and then it's just, if people appreciate it, then that's awesome. But we, you know, the three of us had never sat down to be like, what kind of band do we want to be, or what kind of music? It was ever. It's more just like, yeah, this is kind of how we feel at the moment, or this song kind of, yeah, it sounds quite cliched, but genuinely quite organic, the way that we work together.
And if you like the people from the label and you feel that they will do, they'll work well, they understand where we're coming from, then I don't mind too much about the genre of music that they have a reputation for releasing. Like Season of Mist, actually, although we are kind of an outlier with their roster as a whole, but I think there's strands and themes that are running through our music that we're exploring similar things to some of these other bands, just going about it in a slightly different way. And I think people, there's definitely a connection there.
Yeah, definitely. And again, it goes back to your previous question, where from the very beginning, you know, we wrote long songs that were often inspired by nature and art and literature. You know, why we've been labelled a goth band from the beginning, you know. And I think, so it's not totally strange to me that we're, 10 years later, we're signed to a black metal label. I think it kind of weirdly, I never expected to be there, but I can understand the kind of the crossover in a weird way.
Yeah, no, I can understand that. You feel comfortable in that respect, yeah. And it's ridiculous, the list of kind of terms that I think people have used to actually describe what you do.
Yeah.
Shoegaze to post-rock to post-goth or whatever, and it goes on and on forever. Isn't it?
Yeah.
And you must tire of it. But, I mean, I think at the end of the day, I think what you said, organic, I think that's important, because to my mind, which seems a bit of a strange thing to say to a band who's been going around for 10 years, but you almost, to my mind, almost have something a bit innocent about you, in the sense it sounds so... it doesn't sound calculated at all. It just sounds like you're really not thinking about what a label is expecting of you, or what anybody might expect of you. It just sounds like as if you, it is actually just truly instinctive.
Yeah.
And not really in that sense thought. I mean, you're going to obviously think about how the structure eventually, but it's you know, it doesn't sound stylish in any way. Mm-hmm. You know what I mean?
Well, I mean, that's really important to me
praise,
and us. Yeah, yeah. Because, you know, the artists that we all respect the most are artists that, aren't cynical in that way. And I find it quite a cynical thing if you were to, as an artist, you know, oh, what's going to work? What's kind of zeitgeisty? When you make what you want to make and make music that you want to listen to, well, then that's...
Because I think you still don't sound like an old band. You know, you'd expect you to sound older, but it still sounds young in a way. It's weird. It's as if it's, you know, it's not as if you haven't been, you know, it doesn't sound jaded at all, I think, which is important, because it gets more predictable, because it doesn't sound predictable in that respect. It doesn't sound jaded. I think that's important.
Yeah, happy that comes across.
Because other bands can then get jaded on the second album, can't they? I mean, it varies. And other people can stay interesting at the age of 60, like Bob Mould. Mm-hmm. I mean, you can't generalise, but... So let's hope you're going to have more in common with Bob Mould than other bands.
Yeah. What would Bob Mould do? Yeah,
yeah, exactly. Well, you can always ask him. You're in the same city.
Yeah.
When in doubt, yeah. Also die sagen, dass es auch es ist, als sie angefangen haben, hat man geglaubt, die Band könnte vielleicht ein bisschen Mainstream kompatibel sein. Und sie waren bei dem Matador-Label unter Vertrag und es sah so aus, als ob vielleicht die Band vielleicht beinahe so eine Art Mainstream-Band werden könnte. Aber das war nie ihre Absicht und sie haben sich nicht absichtlich davon distanziert, aber das ist einfach so, dass sie diese instinktive Entwicklung durchgemacht haben und das konnten die selber nicht bestimmen. Es kommt einfach, wie es kommt. Und die haben sich immer mehr mit richtig so heavy Sounds dann beschäftigt und immer mit heavy Klängen beschäftigt. Und für die waren das nicht unbedingt sperrige Klänge, aber andere Leute haben das so aufgefasst. Sie haben gedacht, dass sie absichtlich irgendwie ganz bewusst weniger eingängig geworden sind im Laufe der Jahre. Aber das war nie also ihre Absicht. Das war nicht ihre Intention. Sie hat von organisch geredet. Also das ist einfach nur so eine gefühlsmäßige Entwicklung. Und eine Art so reine künstlerische, authentische Art. Das ist ihre Herangehensweise. Und dazu stehen die dann auch. Und daran hat sich im Prinzip im Laufe der Jahre nichts geändert. Und inzwischen sind sie bei so einem Black-Metal-Label gelandet, Seasons of Mist. Und man könnte glauben, dass das auch ein bisschen kurios sei. Aber die finden, dass es schon Sinn macht. Es ist einerseits schon eine untypische Band für das Label. Andererseits gibt es schon Themen bei diesen anderen Bands auf dem Label. Also eine Art Herangehensweise, die gewissermaßen Parallelen aufweist. Also insofern, sie fühlen sich nicht fehl am Platz bei diesem anderen Label. And when you first started, I mean, if you were in Brighton, weren't you, at the time, 10 years ago?
Yeah.
And did you kind of think a long way down the line? Were you aware it was going to be a long-term project when you first started, do you think? Or have you just had to literally, have you just taken it, just played it by ear, more or less? Or did you have this kind of inner feeling, you know, when you started that this was going to be a long-term project?
I remember having a conversation. We never had any grand plans, but I think the three of us from the beginning really were quite committed to exploring this. You know, it wasn't a whimsical kind of thing. We were, kind of took it quite seriously. And having a conversation years ago to be like, you know, maybe if we're just still doing this in like 5 years' time, people will kind of begrudgingly respect, you know, this weird music we're making that is, doesn't particularly fit a mould.
That's what we're after, people's begrudging respect.
Yeah, begrudging respect. That's all you can ask for. Yeah. You don't have to like it,
so
but at least...
So that's the final goal.
Yeah, begrudging respect.
Yeah.
But no, I mean, when we first started, I don't think any of us thought, you know, 10 years later we'd be living in Berlin and still touring and making music.
No. Ja, ich fragte, ob Sie vor 10 Jahren, als Sie in Brighton angefangen haben, ob Sie wirklich geglaubt haben, dass es ein langfristiges Projekt wäre, ob Sie in 10 Jahren immer noch hier wären und immer noch aktiv in derselben Band. Und die haben schon das auf jeden Fall sehr ernst genommen. Das war ihnen schon klar. Und die haben schon gedacht, dass wenn sie das irgendwie lange genug machen, vielleicht 5 Jahre, wird es irgendwann dann so weit sein, dass die Leute schon die Band irgendwie widerwillig respektiert. Also nicht wirklich freiwillig, sondern eher so unfreiwillig respektiert, weil sie sich dann treu geblieben sind mit ihrer kuriosen Musik. Und wenn man lange genug dabei ist, dann, auch wenn die Leute das nicht wirklich mögen, die werden trotzdem gewissen, man verschafft sich einen gewissen Respekt. Ich meine, das sei eigentlich, meinen Sie ein bisschen lustig, das sei eigentlich das letztendliche Ziel, dass die Leute auf diese widerwillige Weise die respektieren. Aber sie sind schon überrascht im Nachhinein, dass sie 10 Jahre später jetzt in Berlin leben und dass sie 5 Alben später, dass sie immer noch wirklich so quasi effektiv dann dabei sind. Right, the next song we're going to hear is the Unspoiled, which is maybe like the hit single of the album, is it, by your standards?
Yeah, I was going to say, yeah, by the standards.
But, yeah, I guess so. Yeah.
By our low standards of single.
Well, I didn't find a radio edit version of it, though, but you're going to get round to that, are you, soon?
Yeah, maybe, we'll see.
Maybe with auto-tune vocal on it.
Yeah, perfect. Auto-tune vocal and then just some hip-hop beats and then we're sorted.
Like just a laptop version.
Yeah. New album.
Okay. So das nächste Stück, das wir hören, ist für Ihre Verhältnisse so die Hit-Single von dem Album. Natürlich nicht wirklich. Es ist immer noch 6 Minuten lang, ein bisschen mehr sogar. Aber es ist vielleicht für Ihre Verhältnisse relativ eingängig und ja, es gibt bisher keine Radio-Edit-Version davon. Vielleicht kommt das noch. Die meinten auch dann vielleicht so eine Laptop-Version mit ein paar Hip-Hop-Beats, werden wir sehen. Ich glaube nicht, dass es wirklich passiert, aber das ist schon für Ihre Verhältnisse ein relativ verbindliches, eingängiges Stück von diesem neuen Album. Von Nowhere heißt das Album Esmond and the Witch. Hier ist das Stück The Unspoiled. So das war The Unspoiled von dem Album Nowhere von Esmond and the Witch. Aus Brighton. Are we still allowed to say aus Brighton? We're not. Oh, we have to say aus from Berlin now, don't we?
So. Yeah, I guess so.
And are those days really behind you now? Could you envisage going back? I mean, was it home for 10 years?
Yeah, I mean, I'd never say never, but yeah, it's been a while now. And as much as I love Brighton, and I definitely miss seeing the sea every day. But yeah, that feels kind of an old chapter, you know.
Right. And do you feel the same?
Yeah, I do. Yeah, pretty much 100% agree with that.
So if you'd ever left Berlin, wouldn't like to be going back home? Because a lot of English people do that. They go somewhere for a while and they always tend to go back to where they came from originally.
Yeah, no, I can't personally see myself living in Brighton. Not for it, yeah. I don't have any.
I've noticed that with Manchester bands, that mostly, you know, they go around the world several times and they get to about the age of 50 and they actually go back and buy a house in the south of Manchester, yeah. You know, mm-hmm. next where the football players live.
Okay.
And you think of all the places they could be living, you know.
Yeah.
And there are examples, people like Morris lives in LA, but a lot of them just go back home, which is weird. But
yeah, like I said, never say never, but right now I can't envisage that.
Okay. Is it because of this kind of creative, ongoing idea of pushing the music forward? It would be like going backwards rather than going forwards, if you...
I feel a little bit like that, personally, the idea of going back. Also, like I said, as much as I love Brighton, I think it's a really great place, especially creatively. It's very small. You know, and yeah, I lived there for 10 years. Don't really know how much more I would get out of it, and you know,
okay.
I'd like to keep going, exploring new places.
Especially the idea of going back to a place in general, I think is weird. Now, when we're playing shows there or whatever, it's everything is at once familiar and totally different. It's strange, like, and it just doesn't feel like I belong there anymore.
Yeah.
Okay. Ja, also die haben sich deutlich zum Thema Brighton gerade jetzt zu geäußert. Die sagen, dass sie definitiv nicht zurückkehren würden. Die waren 10 Jahre da. Da hat die Band angefangen. Da haben die ihre ersten Erfolge gefeiert. Aber jetzt sind sie seit ein paar Jahren in Berlin. Es muss nicht zwingend sein, dass sie für immer in Berlin bleiben. Aber zurück nach Berlin, nach Brighton zu gehen, das war eigentlich ein Denkfehler, weil sie denken, das wäre quasi, man würde zurückgehen, man würde nicht nach vorne schauen. Und das hätte eigentlich wenig Sinn. Also sie haben auch schon von diesem kreativen Prozess geredet. Und diese Erneuerung, diese künstliche Erneuerung, die wichtig ist für sie. Und dazu gehört natürlich dann eigentlich eher so neue Orte und neue Erfahrungen zusammen und nicht irgendwie zurückzugehen, um die Vergangenheit dann wieder aufleben zu lassen. Insofern ist Brighton für sie eigentlich so vom Tisch mehr oder weniger das Thema, obwohl Rachel meinte auch, was sie schon vermisst, ist zum Beispiel jeden Tag das Meer zu sehen, weil das ist natürlich ein Badeort Brighton. Und es gibt schon einige Sachen, die sie vermisst, aber das heißt nicht, dass sie dann wirklich dann zurückkehren würde. We haven't really got around to talking to you, your voice yet. I mean, you're probably used to talking about, you'll probably get sick of talking about your voice because it's just such an important component of the band. And this commanding kind of style that you have. And I think what was remarkable right from the first record, that was the case. I mean, you must have been really young at the time. And were you aware of having this commanding vocal? Is it something you worked at, or was it just something just you were more or less born with, or you just had as a teenager, more or less? Or
The first time I really ever sang was when we started the band. I'd never sang before. I'd always, written poetry as a teenager, terrible poetry as a teenager, but never really sang. And then, I can definitely hear the difference between my voice from the first album and now, and it's definitely developed.
Oh, yeah. Have you had actual training as well?
No,
coaching?
No.
Not at all?
No, never. I think a lot of it just comes with... I've been doing this a while, so learning along the way and learning how to use your voice. And I think I sing slightly deeper now, and I can feel it can be more powerful. I think a lot of that comes with confidence. And I'm also a really big believer when it comes to vocalists that if you have conviction and you really believe what you're saying, then I think that's half the battle. They're my favourite kind of singers, you know. They have to be technically, amazing. But if you genuinely believe what you're singing and feel those emotions, then I think for me that is what makes a good singer. So I think I don't really know what I'm doing, but I think. Yeah, over the years, I've developed my own kind of way of doing it.
Right. Because there are some musicians or some singers who actually claim that for the songs to be real or to be kind of authentic, you have to be talking about things that, in a very direct way, that everybody can understand.
Yeah.
And, social issues or political issues or emotional troubles in relationships, just in a very, very direct way. And if it's more abstract, then people can say, well, it can't really be that real if it's more abstract.
I think that's a really interesting question, and I've thought about this a lot, where all those things you just said, turbulent emotional relationships, political stances, all of that is in every song we've written in the lyrics. I just personally feel a lot more comfortable delivering those ideas in the way that we do, And I think if you can unravel them and interpret them in your own way. But certainly all those things are in there. It's just, a little harder to see, perhaps. Less. I can understand it's not as direct, as other ways.
Ja, ich meinte, dass Rachels Gesang ist natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil ihrer Musik und dass sie hat eine sehr souveräne Art, um zu singen. Und das hat eine ganz wichtige Farbe, also was die Musik von Esmond and the Witch betrifft. Und das war von Anfang an der Fall. Und sie sagte, als sie angefangen haben, hatte sie nicht mal vorher irgendwann gesungen. Sie hatte nie Erfahrung gehabt, bevor sie mit der Band angefangen hat. Sie hat nur, sie meinte, ganz schlimme Gedichte geschrieben. Und sie hat überhaupt keine Gesangsübung gehabt. Im Laufe der Zeit ist sie natürlich auch souveräner geworden, weil sie hat quasi jetzt ihr Handwerk beherrscht im Laufe der Zeit. Und sie merkt schon den Unterschied zwischen damals und jetzt, dass sie jetzt besser geworden ist, aber ohne Gesangsunterricht. Das hat sie auf ihre eigene Weise gemacht. Sie hat sich so entwickelt. Und die Sänger, die sie bewundert, sind nicht die unbedingt technisch so perfekt sind, sondern die so eine wahrhaftige Ausstrahlung haben, die dann überzeugen, also wie die Art und Weise, wie sie singen, nicht unbedingt wie vollkommen die dann singen. Und ihre Texte sind in der Regel nicht so direkt und handeln nicht unmittelbar von offensichtlichen Themen wie Beziehungen oder von Politik oder von sozialen bewussten Ideen, sondern sind etwas abstrakter in der Regel. Und sie meinte, dass, obwohl das der Fall ist, heißt es nicht, dass sie sich nicht politisch äußern. Und dass die Songs vermitteln schon Botschaften, aber auf ihre Weise und eben nicht auf so eine plumpe, einfache, schlichte Art und Weise, sondern vielleicht ein bisschen versteckt und teilweise etwas verschlüsselte Botschaften, was aber nicht heißt, dass sie weniger wahrhaftig sind. And do you sometimes still feel vulnerable in that respect? As a band, or you as a singer, maybe. I mean, you talk about these kind of these real emotions, stuff like that. I mean, is it possible to kind of keep a certain distance from it? I mean, there will be times where you're not feeling so wonderful, not so great, not so stable. I mean, are you kind of a bit fearful of your own music in that respect at any time, or is it? Do you always have a reasonably safe distance from it?
Do you mean performing live? Or?
Yeah, for example, performing live, yeah.
Yeah, I definitely feel vulnerable. Often when it comes to a lot of things like that, you know, even it's just being on stage and having lots of people look at you, you know, something that I'm not entirely comfortable with. But again, I think just try and tap into a different way of basically just blocking that out and not caring, or rather not letting that affect you. And again, I feel with other performances, if I see someone that's showing a little bit of vulnerability, then it makes me connect more with the music. You know, it's more human, and I think so I'm fine with that. Basically, you know,
yeah.
There's definitely again going back to the lyrics. I think there's a reason why I feel more comfortable writing abstract lyrics, because I don't feel comfortable being so direct and, you know, with some, you know, with personal issues, but they're still there. It's just...
Understand.
Yeah.
Yeah. Ja, ich sagte auch, ich fragte, ob Sie sich manchmal als Band verwundbar fühlen, gerade Rachel, Sängerin, wenn sie zum Beispiel auch irgendwelche schlechte Phasen hat und dann muss sie live auftreten und die Songs sind ihr dann doch so persönlich und vielleicht ein bisschen zu ergreifend und dass sie vielleicht irgendwie... selbst, also fast sich zu sehr offenbaren muss und dass sie sich vielleicht unwohl fühlen könnte dabei. Und sie meinte, das ist eigentlich völlig okay so. Sie fühlt sich eigentlich wohl trotzdem, auch wenn sie manchmal verwundbar drauf ist. Und diese Zerbrechlichkeit hat durchaus seine Berechtigung, seine Richtigkeit. Und wenn sie als Fan in einem Publikum steht und eine andere Band anguckt, dann hat das Gefühl, dass der Künstler auf der Bühne vielleicht auch eine Verwundbarkeit zeigt und eine Fragilität oder so eine Emotionalität, dann fühlt sie sich eigentlich gerade wohl als Zuschauer und sie fühlt sich dann gerade verbunden mit dem Künstler, weil es natürlich dann so ehrlich ist, so eine ehrliche Aussage ist. So, to finish off now, we're going to hear the last track of the album, Darkness, I Too Am Here, which is not the easiest track on the album. It's your post-rock track, is it? Or
certainly not a radio,
no, exactly,
radio
yeah.
edit track.
Which is fine by me. Yeah. yeah. Any special story behind this?
So with Darkness, it was, and obviously on at face level, I think it's going to seem like quite an oppressive, you know, dark track. But actually, the kind of the concept with it was about a lot of it is about acceptance. You know that there, and it sounds grandiose, but you know, there's always going to be the dark to counter the light in every aspect and of your life and of the world. And I think it just rather than kind of rally against that all the time, it's more just accepting this kind of
balance.
The balance, exactly, and confronting it and exploring it rather than shying away from it. And I think, like with all our songs we've ever written, you know, this could be said from day one that. I think a lot of the music we make is us trying to find strength and resilience
and hope.
Yeah, I think often that's missed with our music. Where...
Yeah, this is what I wanted to say in relation almost to your last question, actually, about whether the music makes us feel vulnerable. Actually, although I'm not sure how clearly we're getting this message is coming across, but it's supposed to be hopeful and we want people to find strength in it. We want other people to as well.
Yeah, absolutely.
So, yeah, in that respect, it's not something that scares, almost calms, I'd say.
Yeah, yeah.
Okay.
So Darkness essentially is a hopeful track to us.
Okay, and also it's a good point to finish off with because it sums up basically your essential attitude then. Yeah,
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 okay,
I think
yeah.
So.
Yeah, das Stück, das wir jetzt zum Schluss sehen, ist Darkness, I Too Am Here, das letzte Stück auf dem Album Nowhere von Espen and the Witch. Und es ist ein passender Abschluss eigentlich zu der Sendung, weil Rachel meinte, das Lied handelt eigentlich von Akzeptanz, dass man eigentlich das Gute und das Schlechte im Leben einfach so annimmt, wie es ist. Dieses Spiel zwischen Licht und Dunkelheit, dass man das einfach akzeptiert und dass man nicht versucht, sich dagegen zu wehren. Und Thomas meinte auch, dass der Song ist auch in dem Sinne repräsentativ für die Band überhaupt, was ihre gesamte Attitüde betrifft. Dass die Musik ist teilweise düster, aber soll trotzdem eine Kraft ausstrahlen und auch eine Art so Widerstandsfähigkeit zum Ausdruck bringen und letztendlich Hoffnung. Es ist durchaus eine optimistische Musik letztendlich. Also das ist, also man soll auch dieses Gleichgewicht zwischen das Düstere und das Licht dann einfach so effektiv miteinander in Einklang bringen. Right, well, thanks very much for coming down to talk to me. I appreciated that.
Thank you.
Thanks for having us, Will.
And let's hope it's not another 7 years until we...
Yeah, hopefully not. Yeah. We definitely might be a bit jaded by then.
Yeah, well, we'll see. Well, maybe not, because you will have spoken to Bob Mole by then.
Oh, that's true, yeah.
Okay, cheers. So, zum Schluss hören wir jetzt Darkness, I Too Am Here, von dem neuen Album von Esmond the Witch, Nowhere. Meine Studiogäste waren Rachel Davis und Thomas Fischer von der Band. Und das war der Nachtclub mit Paul Baskerville. Ich wünsche euch eine gute Nacht.
NDR Info Nachrichten.